immer er steht, wenn er ein Glied am Leibe Jesu Christi ist. Da ist es schon kostbar, wenn wir etwa in Langensteinbach, nicht, Bruder Muhl und ich, und wir im kleinen Kreis sprachen darüber, erfahren dürfen, wie manchmal zu einer Konferenz Geschwister aus 10, 12, 15 verschiedenen Denominationen herbeikommen. Und dann guckt man nicht den anderen schief an. Das ist aber auch verbunden mit der Offenbarung durch den Heiligen Geist, dass er uns in Christus Jesus herrlich gemacht hat, aber auch die Glieder des Leibes Jesu Christi zeigt. Und Paulus ist der Diener eben für diese herrliche Einrichtung, für diesen Leib des Christus. Er ist da der Sonderbeauftragte. Darum, wenn wir etwas wissen wollen über die Bestimmung dieser Auswahlgemeinde in dieser Zeit, dann müssen wir in Sonderheit bei Paulus nachfragen. Und auch da bekommen wir immer wieder den Durchblick für das Ziel, das Gott sich mit diesem herrlichen Organismus gesetzt hat. Was ist das Besondere, Mitteilhaber der Verheißung zu sein, mit einverleibt zu sein in diesen herrlichen Organismus, wo Jesus Christus das Haupt ist? Die glaubenden Juden bzw. Israeliten rechneten damit, dass wenn das Volk als Ganzes den Messias annehmen würde, dieses Volk nun als Erstlingsvolk auch alle anderen Völker dann gewinnen könne. Dass also nur über Israel und das Gesetz auch die anderen Völker gesegnet würden. Das ist ja auch im alten Bund so angegeben. Und darum war das selbst für Petrus ja, obwohl er mit dem Herrn Jesus 3 Jahre gewandert war, sein Leiden und Sterben miterlebte und selbst an Pfingsten mit dem Geist erfüllt war, noch nicht fassbar. Darum musste er eine besondere Offenbarung haben in Apostelgeschichte 10, als es um die Errettung des Cornelius ging. Dem Paulus ist das in wunderbarer Weise erschlossen worden. Nicht über Gesetz, sondern rein durch Glauben, durch die uns angebotene Gnade, im Anschauen Jesu Christi, in der Annahme seines Heils. Und das ist so leicht und einfach einerseits und doch so schwer, dass viele das nicht fassen können, weil der Mensch so kompliziert ist. Apostelgeschichte 16, die Geschichte vom Kerkermeister kennen wir. Was musste denn dieser Kerkermeister tun? Viele Sünden bekennen, lange fasten, lange beten. Welche Voraussetzung?
Zum
ja. Nicht beim Priester beichten, nicht irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, keine Handauflegung. Jetzt könnte ich fortfahren, nicht? Merken Sie mal, wie wir Gesetze machen, wie sich jemand entscheiden müsste, um ein Kind Gottes zu werden, was da alles noch an Szenarien hinzukommen müsste. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wärst du und dein Haus gerettet. Und wie war das bei der Lydia? Da tat der Herr das Herz auf. Das sind paulinische Ansätze. Das reicht heute vielen gar nicht mehr. Da muss irgendwas Spektakuläres noch dazu kommen. So wird man mit Erbe, weil Gott längst die Voraussetzungen geschaffen hat und wir durch den Glauben den Zugang haben. Und weil wir so kompliziert sind und nicht den schlechten Heilsweg annehmen, darum stellen wir gesetzliche Forderungen auf. Fragen Sie mal, die meisten, die heute zu einem lebendigen Glauben kommen, was da alles an Voraussetzungen gültig ist. Ich bekam jetzt noch mal ein paar Notizen in die Hand, die meine liebe Frau irgendwo her hatte. Voraussetzungen für Erweckung. Da waren 5 Punkte genannt, die der Mensch alles erfüllen musste. Davon finde ich im paulinischen Evangelium nichts. Die einzige Voraussetzung ist, dass so wie wir sind, kommen. Und uns von seiner Herrlichkeit fassen lassen. Denn unser Heilig, sag's nochmal, liegt nicht begründet darin, dass wir dieses oder jenes tun, sondern darin, dass der Herr nach uns gegriffen hat. Nur eins wieder verloren, Sohn, da wird's deutlich. Dass wir nicht dauernd um uns schlagen und die anderen und jenen für schuldhaft erklären, sondern dass wir in uns schlagen und erkennen, daheim ist der Vater, ich muss kommen. Das heißt Buße tun. Halt, kehrt, marsch, sagt es der Oberstleutnant von Knobelsdorf. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Weg von den Abgötzen hin zum lebendigen Gott. Hier bin ich, Herr. Und wenn jemand da noch Heilsunsicherheit hat, wenn jemand noch nicht den Weg zu Jesus gefunden hat, hier kann er das erfahren, wie immer es in ihm und um ihn herum aussehen mag. In Christus Jesus ist das Heil da. Das meint Paulus hier. Eine Gnade wird uns angeboten in Christus Jesus. Ohne Gesetz, und das hat Luther, nachdem er in seinen innersten Kämpfen war, durch das Lesen von Römer 3 erfahren. Im Turmerlebnis. Allein durch den Glauben, so hat er es dann ja übersetzt. Nicht durch Gesetzeswerke, nicht durch Verdienst. Haben Sie übrigens, als das diesjährige Reformationsfest war, viele Predigten zum Reformationsfest gehört, die das zum Gegenstand gemacht haben, was ja eigentlich Kern der Reformation ist? Nein. Was gab's für interessante Lutherpredigten? Aber das Entscheidende, wie man zur Gnade kommt, wurde weggelassen. Ohne Gesetz, allein durch Glauben. Und er ist der berufene Diener nach der Gnade, nach der Gabe der Gnade Gottes, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Und das muss ich hier auch hinzufügen. Diese Gnade, die angeboten wird in der Person Jesu Christi, die in Verbindung mit seiner ganzen Erlösung, Golgatha, Ostern, Himmelfahrt, Inthronisierung und Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden ist, die ist auch eine kraftvolle. Ich habe jetzt die Lebensgeschichte eines jungen Mannes gelesen, der als Bandenführer in New York jahrelang die Gesetzeshüter und die Menschen dort in Angst und Schrecken versetzt hat, der Mörder war und der dann zum Glauben kam. Was meinen Sie, wie der Gnade empfunden hat? Heraus aus solchen Tiefen! Aber die gleiche Kraft ist auch nötig, wenn ein Pharisäer sich so entscheiden muss. Es ist das Ergebnis oft bei einem, der nun so tief drin steckte, anders, offensichtlich, deutlich. Aber Paulus konnte in dieser Kraft das Evangelium verkündigen. Es war keine eigene Kraft. Ich sprach kurz vorher mit einem Bruder über Praktiken der Evangelisation, weil ich das gestern auch angesprochen hatte. Was muss doch da oft alles an psychologischen, methodischen Tricks manchmal angewandt werden, bis hin zu einer einstimmenden Musik, damit nur ja viele Menschen nach vorne kommen. Es ist nicht immer so. Und in vielen Fällen, dann kann das Ergebnis nur eine seelische Misszeugung sein. Aber wenn in Bezeugung des Geistes und der Kraft dann Menschen gerufen werden, können sie sich auch verändern. Das bezeugt Paulus hier. Und dass er dann in dieser Kraft, in göttlicher Weisheit und Erkenntnis den Nationen, dazu ist Paulus gesandt, den unausforschlichen Reichtum des Christus verkündigen kann. Unausforschlicher Reichtum. Es gibt ja auch eine Schrift gleichen Titels mit kostbaren Wahrheiten darin. Unausforschlicher Reichtum. Also wir können alle forschen und werden den Reichtum Jesu Christi nie ausforschen. Und wir sollten forschen. Was haben wir doch in Christus damit für einen Zugang? Darf ich Sie mal fragen, was verstehen Sie denn unter diesem Reichtum? Nichts, ich will jetzt keine Antwort von Ihnen im Einzelnen, ich werde ein paar Dinge nennen. Nicht primär der Reichtum, der sich, wie das manchmal in Verkündigung da ist, auf Länge und Breite bezieht. Auch da will Gott dran denken, wenn Menschen in Not sind, Gläubige in Not sind, dass sie sich zum Vater bitten, wenden können, der auch da eintritt, wenn es um irdische Belange geht, um körperliche Probleme, ja. Aber der Reichtum, der hier gemeint ist, der Segen, der uns in Epheser 1, Vers 3 vorgestellt wird, der ist überkosmisch. Wer hat den Blick dafür? Ich muss oft daran denken, wie in der Weihnachtszeit die Menschen so am Vordergrund hängen. Verständlich, warum? Weil das eigentliche Geschehen nicht verstehen. Da erzählte mir jetzt eine Schwester, wie der Prediger mit seinen beiden kleinen Kindern Weihnachten feierte. Gewiss, es musste die Weihnachtsgeschichte her, es musste ein Lied gesungen werden. Und die Jüngste, die so, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt ist, dauernd auf die Geschenke starrte, konnte es nicht erwarten. Die war wie so eine Hummel und war mit den Gedanken überhaupt nicht dabei. Wie viele auch Erwachsene mögen viel mehr aus dem eigenen Geschehen ausgebrochen sein und haben sich irgendwelche Ersatzlösungen angeboten. Und genauso im Geistlichen, im Hinblick auf den Reichtum. Wenn wir nicht ihn kennen und den überkosmischen Reichtum der Erlösung in Christus Jesus, das, was der Vater für uns bereithält, das, was mit unserem eigentlichen Erbe zusammenhängt, dann werden wir uns auf vordergründige Dinge beziehen. Und es gibt Zeugnisse und Blätter, die Zeugnisse vermitteln und weiterreichen. Da geht es meistens nur um die äußeren Dinge. Da hat jemand Hilfen bekommen, ist ja wunderbar, das sollen wir auch erfahren. Im praktischen Bereich oder eine Heilung ist geschehen, ja. Aber wenn es nur dabei bleibt, dann ist das nicht das Entscheidende, was der Apostel Paulus hier ansprechen. Worum geht es denn da? Dass wir neues Leben aus Gott haben dürfen? Unverlierbares Leben? Ich habe am ersten Tag darüber gesprochen. Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Dass wir Vergebung haben dürfen. Empfinden Sie das eigentlich als ein Geschenk des reichen Vaters, dass wir nachts ruhig schlafen dürfen, weil uns diesbezüglich das Gewissen nicht mehr verklagt? Wie manch einer, der zurückdenkt, wird mit Geschehnissen nicht fertig. Ich habe jetzt, weil mein Seminar auch eine große Bibliothek hat, von der Landeszentrale für politische Bildung ein Buch bekommen, wo darin wird berichtet, ehemalige Nazis aus ihrer Sicht die Frage der Bewältigung dieser Zeit ansprechen. Und einer berichtet, dass er mit seiner Schuld nicht fertig wird. Weil er ohne sein Wollen, ohne sein Zutun in dem schlimmsten KZ Auschwitz als Wächter dabei sein musste. Er wird nicht fertig, er hat keinen Menschen, mit dem er reden kann. Und nur dieser Interviewer erfuhr einmal, was so alles an Schuld und Not in diesem Menschenherzen sich angespeichert hatte. Wie viele mögen es da geben, die mit ihrer Schuld nicht fertig werden? Wir dürfen Vergebung haben. Reinigung auch von den Sünden. Dass wir wissen dürfen, Gott gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Wo das Meer im Tiefsten ist, dahin hat das versenkt. Ja, wir dürfen wissen, dass Gott uns ein Heil auch anbietet, dass Befreiung von der Macht der Sünde, von Zwängen uns schenkt. Hier schon. Wie viele Menschen leiden unter diesen ich-bezogenen Kräften, unter schandbaren Lüsten, unter Trieben, deren sie nicht Herr werden. Und Gott hat uns verheißen, nicht nur Vergebung und Reinigung, dass wir auch frei werden dürfen von dieser Macht. Ja, von der Macht des Ichs, dass bei uns nicht immer das Ich an erster Stelle steht, sondern dass wir in Christus Jesus gottgemäß lieben dürfen. Das gehört doch hier schon zu dem Reichtum dazu. Dass er uns frei gemacht hat von dem grausamen Herrscher, dem Tyrannen, der in der Finsternis dieser Welt herrscht, freigemacht, weil wir versetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich habe das letzte Mal hier das erwähnt in meinem Dienst im Oktober. Was für ein wunderbares Geschenk der Freiheit, wenn ein Gefangener des letzten Krieges etwa aus russischen Gefangenlagern endlich wieder zurückkehren konnte in die Heimat. Bei uns eine solche Versetzung, die so gewaltig ist, dass wir im Reich des Sohnes seiner Liebe zu Hause sein dürfen. Dass wir zur Familie Gottes gehören dürfen, davon spricht der Epheserbrief, der Kolosserbrief. Dass unser Bürgertum woanders ist, Philipper Kapitel 3, unsere Politik, unsere Heimat dort drüben schon. Sind das nicht herrliche Reichtümer? Das dürfen wir hier an Geld schon erfassen. Oder noch einige ganz praktische Dinge. Dass Gott uns eine Freude schenkt als Frucht des Geistes, unabhängig von äußeren Begebenheiten und Situationen. Dass Gott uns den Frieden ins Herz geschenkt hat, dass wir nicht mehr im Kriegszustand mit Gott leben müssen, ja, dass der Friede Gottes selbst unser Teil sein darf. Sind wir da nicht besonders reich? Ich habe es erwähnt gestern, um es nochmal zu wiederholen, als meine Frau und ich eine 83-jährige Frau, die ein Bein verloren hatte, ein Bein amputiert bekam, nun sagen könnte, was bin ich für ein reicher Mensch, lebt dort ohne Verwandte allein noch in ihrer Wohnung, weil hier sie etwas von der Fülle Gottes, diesem Reichtum in Christus erfahren darf. Frei, nicht von Anfechtungen, aber grundsätzlich von Sorgen. Frei gemacht von der Furcht. Nicht, dass wir nicht angelaufen würden. Ist das nicht ein Geschenk des Reichtums, wo die Menschen nicht wissen, wohin die Geschichte steuert, was mit den unerledigten Problemen im Umweltbereich, im Bereich der Aufrüstung geschieht? Weshalb treibt es denn die jungen Menschen um, die sich für die Friedensbewegungen oder für die Grünen entscheiden? Weil sie keinen Ausweg haben. Ausweglosigkeit im Berufsleben, Chancenlosigkeit, wenn ich an meine jungen Referendare denke, die wohl kaum eine Stelle als Lehrer kriegen. Das sind Anlässe zur Sorge, zur Furcht. Und der Herr sagt uns, alle Sorge werft auf ihn. Fürchtet euch nicht. Ist das kein Reichtum? Keine materiellen Güter bietet uns primär dieser Gott an. Aber das ist doch etwas, was uns innerlich getrost und frei macht. Ja, dann fährt der Apostel Paulus fort, indem er diesen unausforschlichen Reichtum ja noch weiter entwickelt. Nämlich, dass die Gemeinde, deren Haupt Jesus Christus ist, eine Aufgabe hier hat, und zwar durch die mannigfache Weisheit Gottes ist das geoffenbart, nämlich, dass wir diesen Mächten gegenüber diese herrliche Berufung darstellen dürfen. Also es gehört auch zu diesem Reichtum dazu, dass wir Darsteller dieses großen Gottes, dieses Vatergottes und Jesu Christi sind. Menschen, die in ihrer Funktion als Botschafter irgendwo ein Land repräsentieren, verhalten sich sicher anders als ein normaler Bürger. Botschafter der beiden Supernationen zu sein, bedeutet sicher eine Aufwertung des Ich-Gefühls zu haben. Darstellung einer Nation, sie tun das. Und sie wissen beispielsweise, dass selbst auch Botschaftsangehörige, um das Reich irgendwie zu stärken, dann sogar Tätigkeiten im Sinne der Spionage betreiben. Botschafter heute eines wieder erstarkten Volkes einer Nation der USA zu sein, bedeutet für die etwas. Oder wer Botschafter damals des Hitlerreichs war, ich habe Einblicke gewonnen in einen Nachlass, ein Buch, wo der damalige Gouverneur des Generalgouvernements seine Eindrücke schildert. Er hat in Form eines Tagebuchs das notiert, wie der stolz war, als Repräsentant des Nazireichs drüben gegenüber den Polen einer minderwertigen Rasse, diese Herrschaftsrasse, dieses Volk darzustellen, in einem Bewusstsein. Wir wollen es nicht überheblich tun, aber wir dürfen Repräsentanten dieses großen Gottes sein. Sind wir nicht Botschafter an Christi Stadt? Lasst euch versöhnen. Gehört das nicht zu dem wunderbaren Reichtum? Ja, wir sind Miterben, haben wir schon gehört von Epheser 1, Vers 11 hier, dass wir diesen Herrn repräsentieren. Das gehört auch zu diesen Geheimnissen, die Gott uns enthüllen darf, damit jetzt den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt durch die Gemeinde diese herrliche Gottesweisheit dargestellt wird. Und diese Geisteswesen, diese Mächte und Gewalten, die schauen auf uns. Wir sind in einem Theatron tätig. Sind wir uns dessen immer wieder bewusst? Dass wir uns doch wie solch herrliche Berufene auch verhalten möchten, wandelt würdig der Berufung. Darüber spricht der Apostel Paulus. Das ist uns aber alles angeboten in der Gnade, in der Kraft Gottes. Das ist ein Beruf, den hätten wir uns sicher nicht erwählt. Weil Gott aber uns dazu gesetzt hat, dürfen wir dankbar in Gnade auch dieses herrliche Heilsgeschehen annehmen. Und weil wir von Gott dazu gesetzt sind, weil wir eine solche herrliche Berufung haben, weil wir wissen, dass Gott, der in uns angefangen hat, dieses herrliche Werk Ehres auch vollführen wird, haben wir nun, das sagt der Vers 12, in ihm die Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben. Den Zugang hin bis ins Allerheiligste, immer wieder zum Vaterherzen Gottes. Das gehört auch zu diesem Reichtum, dass wir alles unserem Vater sagen dürfen. Wenn im irdischen Bereich Kinder den Zugang zum Vater nicht haben oder den Vater verloren haben, ist das eine ganz schlimme Sache. Wir als Pädagogen wissen, dass da, wo ein Kind kein Vaterverhältnis hat und es nicht aufbauen kann, dieses Kind schwere Schädigungen erhält. Ebenso wie da, wenn es kein Mutterverhältnis hat. Aber ich will dieses Vaterverhältnis mal ansprechen. Und wir dürfen nun einen Vater haben, der sich geoffenbart hat in Jesus Christus, der Gott der Liebe ist. Der uns erwählt hat zur Sohnschaft, ich sage es nochmal, Epheser 1, Vers 5, damit wir in sein Vaterherz schauen und ihn hier schon darstellen können, ja, ihm dann helfen dürfen, das wissen wir, das ganze All mit unserem geliebten Haupt Jesus Christus wieder zur Verfügung zu stellen, zurechtzubringen. Das müsste uns immer wieder bewegen. Damit sollten wir uns beschäftigen, mit diesem Beruf, mit dieser herrlichen Berufung. Darum auch dann die Aufforderung, nicht mutlos zu werden in den Drangsalen, in den Nöten, in den Schwierigkeiten. Weil wir diesen Durchblick haben, können wir auch die Kraft besitzen, nun in der Praxis des Lebens, in allen Problemen, in Situationen, diesen Blick aufwärts zu richten und uns nicht von den Gegebenheiten dieses Kosmos so unterwerfen zu lassen, dass wir nur Niederlagen haben. Es kann durchaus möglich sein, und das steckt, weil wir mit beiden Beinen auch noch auf dieser Erde sind und weil wir zwei Naturen in uns haben, noch in der Möglichkeit, in unseren Verhaltensweisen, Entscheidungsprozessen drin. Aber wir dürfen immer wieder den Blick aufwärts richten, so werden wir verwandelt. Und darum möchte ich nochmal jetzt, nachdem ich gestern etwas über den ich-bezogenen Menschen sagte, ganz konkret praktisch sagen, wie der nun erlöste Mensch durch die Freudigkeit, durch den freien Zugang in Zuversicht, durch den Glauben auch konkret sich verändern darf. Ich habe diese Stelle schon mal erwähnt, in Hebräer 6 ist mir so deutlich geworden, dass es da heißt, wir sollen den Anker der Seele im Allerheiligsten festmachen. dann können wir auch in den bewegten Zeiten da die Stürme unserer Seele auch aufwärts und niederwärts bewegen. Das kennen wir, aber einen Halt haben, der nicht in uns und im Kosmischen liegt, sondern im Allerheiligsten. Das haben die Gottesmänner immer wieder festgemacht. Und darum möchte ich jetzt auch einige konkrete Situationen nochmal nennen. Bitte nicht im Sinne von Verhaltensregeln mitgegeben, sondern auf dem Hintergrund, wir haben diesen Zugang, wir haben diese Gnade, wir haben das Heil, die Erlösung in Christus und die Gemeinde, der Leib des Christus hat die Möglichkeit, weil er das Haupt ist, anders zu reagieren als der natürliche Mensch. Und irgendwo muss doch was vom Wesen des Vaters deutlich werden. Nicht die stolzen Väter, wenn sie wieder mal ein neues Kindlein bekommen haben, sind doch stolz, etwas von den Eigenschaften, den Zügen des Vaters zu erfahren. Die Verwandtschaft guckt gern und sagt, sieh mal, das hat er vom Vater. Nicht? Und etwas sollten wir doch vom Wesen des Vaters tragen. Darum also jetzt zum Schluss noch so einige konkrete Hinweise. Dieser neue gläubige Mensch hat sich also mit der Vergangenheit ausgesöhnt und ein entschlossenes Ja zum Leben gefunden und schaut damit vertrauensvoll in die Zukunft, weil Jesus kommt. Wir dürfen auf die Frage, was kommt, primär sagen, wir wissen, wer kommt. Und wenn er mal einen Fehler gemacht hat, wenn er auch eine Niederlage erfahren hat, stellt er sich dazu. Nicht wie das heute oft die Menschen machen, nicht wie man so sagt, das wird unter den Teppich gekehrt. Nein, wir dürfen das im Lichte Gottes freimütig bekennen und wir sind dann auch bereit, daraus zu lernen. Und diese Fehler, diese Niederlagen, wollen wir nicht anderen zuschreiben, sondern der, der jetzt diesen Zugang hat, ist bemüht, die Fehler zuerst bei sich zu suchen und nicht bei den anderen. Das ist immer eine große Hilfe. Der Mensch, der allein von Gott her beurteilt wird, wird sich auch diesem Lichte immer wieder stellen. Er nimmt dann die Geschehnisse Gottes, und zwar alle, ob die äußerlich angenehm erscheinen oder nicht, aus der Hand des liebenden Vaters. Und er ist dann bereit, daran, an solchen Proben, denn die sind es, zu reifen, sich weiter in diesem Lernprozess voranbringen zu lassen. Und er kann damit auch Belastungen aushalten. Der Spannungsbogen ist größer als bei einem natürlichen Menschen, wie wir das gestern gehört haben. Und Gott weiß um diese Spannungen, die er uns zumuten kann. Er weiß genau, wo unser Ort und wo unser Platz ist, dass er uns nicht zu viel und zu wenig zumutet. Wenn wir den Vater der Liebe kennen, dürften wir das immer wieder alles bejahen und liebend aus seiner Hand nehmen. Und schließlich bleibt er auch in Enttäuschungen mutig, unbekümmert und auch zuversichtlich. Der natürliche Mensch, der Enttäuschungen erlebt, reagiert meistens so, dass er resigniert. Und da, wo er die Enttäuschungen erlebt, geht er meistens nicht mehr hin. Ich weiß, Enttäuschungen vor allen Dingen durch liebe Menschen tun weh, aber wir dürfen dann nicht dem Problem aus dem Wege gehen, sondern wissen, Herr, durch dein Kreuz willst du deine Herrlichkeit offenbaren. Jesus ging ja stracks nach Jerusalem, obwohl er wusste, dort wird er verhaftet und gekreuzigt. Aber angesichts der Herrlichkeit. Und darum sollten wir immer den Herrlichkeitsblick haben. Das hängt damit zusammen, Freimut, Zugang zum Allerheiligsten. Und schließlich kann sich ein solcher Mensch auch kritisieren lassen und ist in der Kritik anderen gegenüber behutsam. Der natürliche Mensch macht es umgekehrt, ist meistens selbst nicht belastbar in der Kritik, kritisiert alles andere. Warum? Weil der Kritikos, der Heilige Geist ist, der uns selber im Innersten durchleuchtet. Und darum sollten wir eigentlich dankbar sein, wenn wir die Wahrheit gesagt bekommen. Ich weiß, dass meine erste Frau mir immer gesagt hat, ja, Händeringen, sag mir die Wahrheit, auch wenn du die negativen Dinge an mir siehst. Denn ich möchte, dass das Problem gelöst wird. Möchten wir so immer wieder auch die Liebe zur Wahrheit annehmen. Und Frömmigkeit, Gottseligkeit, etwa im paulinischen Sinne, heißt dann für ihn, nach der Führung durch den Heiligen Geist suchen und nicht, dass das Ego, das Ich, die Lebensführung bestimmt. Herr, du, ich muss abnehmen, du musst zunehmen. Nicht mehr ich, kann Paulus sagen in Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Und er weiß im Erkenntnisbereich, dass seine Erkenntnisse nie abgeschlossen sind, dass sich auch Verhältnisse ändern können, auch unsere Erkenntnis, denn wenn wir reifen, nimmt auch unsere Erkenntnis oft andere Dimensionen an und dass wir auch manches korrigieren müssen, und dazu sollten wir auch den Mut haben. Wenn ich daran denke, was ich oft früher mal verkündigt habe, dann sage ich heute mit Paulus, als ich ein Kind war, Gott hat mir weiteren Blick geschenkt und ich bin gewiss, dass er mir noch weitere Herrlichkeiten und uns allen erschließt, dass wir auch mal sagen können, als wir 1984 hier im Saalebuch waren, hat der Herr uns Wunderbares aufgeschlossen, aber wir durften noch mehr erkennen, noch weitere herrliche Geheimnisse wahrnehmen. Das hat unser lieber Bruder Arthur Muhl so intern beim Tisch uns auch erzählt, dass er das ein oder andere auch immer wieder nochmal anders sieht. Und schließlich kann er dann auch andere anerkennen und gelten lassen. Und das ist manchmal gerade bei Frommen sehr, sehr schwer. Keiner ist da gefeit, selbst wenn Brüder mal auf einer Brüderkonferenz den Dienst tun und der eine Dienst wird von allen akzeptiert und dann gibt es beim anderen Kritik. Wer kennt das nicht? Oder wenn mal hier jemand unter uns ist, kann passieren, man begrüßt den einen und den anderen übersieht man schnell. Eingeschnappt sein, beleidigt sein, das gibt es doch alles. Darum sollten wir immer wieder den anderen höher achten als uns selbst. Lässt sich leicht aussprechen, aber in der Praxis muss es gelernt werden. Das hängt damit zusammen, dass wir die Freimütigkeit haben und wissen, Gott segnet uns. Er kennt uns. Und wenn wir bei ihm Anerkennung finden, in dem Sinne, dass er sich zu uns als erlösten Menschen herabneigt und sagt, du bist zur Sohnschaft berufen, was wollen wir mehr? Paulus war nachher völlig unabhängig von der Meinung der anderen. Er musste sagen, mich haben alle anderen verlassen und vor Gericht stand mir niemand bei. Und Jesus fragte auch nur nach dem Willen. Und die letzten Bemerkungen dazu noch. Der wirklich Glaubende, der in Christus das ganze Heil erfasst, er kann sich dann auch immer wieder einfügen, einordnen, auch unterordnen, selbst wenn es nicht immer nach seiner Meinung geht. Er bleibt nicht beleidigt zurück. Er kann zurückstecken, weil Gott der Inhalt seines Lebens ist. Und schließlich weiß er in allen Bereichen, geben, Hingabe ist seliger als nur nehmen und sich selbst im Frommen oft geistlich nur berauschen. Möchte Gott schenken, dass wir so dieses Heil verstehen mit den Konsequenzen. Eine Gnade, die uns angeboten ist, Christus, ein Reichtum, der so wunderbar ist, der dann drüben einmal, wenn wir auch diese Dinge, die ich eben genannt habe, in der Praxis immer wieder umzusetzen versuchen, drüben einmal eine Herrlichkeit aufzeigt, die wir kaum ahnen können. Wir werden ihn dann sehen, den Vater. Wir werden Aufgaben bekommen, die alles jetzige Denken übersteigen. Denn Paulus hat das ja auch gesagt, dass das Eigentliche, das Herrliche für die Gemeinde erst in den kommenden Äonen beginnt. Darum dürfen wir eine echte Perspektive haben. Wir sind damit keine Schwärmer, sondern gottgemäße Realisten, weil sie allem glauben, wie es unser Bruder Muhl immer wieder sagt, was geschrieben steht. Ist das nicht ein herrliches Heil, das uns nicht selbst sicher, aber auch nicht falsch, heilsegoistisch macht, sondern das uns zu einem Dienst vorbereitet, der hier schon beginnt, und deswegen wollte ich nochmal solche Einzelheiten auch aufzeigen, der dann aber drüben in einer unendlich herrlichen Weise mit Gottes Machtvollkommenheit zu einem Ende kommt, bis Gott sein wird, alles in allen. Und dann geht es erst eigentlich los. Und darüber werden wir dann erst in der ganz praktischen Anschauung drüben die weiteren Herrlichkeiten erfahren. Ich bin dankbar, dass Gott uns solches Heil geoffenbart hat, und seine Gnade unendlich ist. Amen.
Ein wunderbares alttestamentliches Vorbild, parallel zu der Lebensführung, die Gott dem Apostel Paulus zugeteilt hat, in den letzten Jahren seiner geistlichen Ausreife als Gefangener in Rom zubringen zu müssen. Jeremia 33, die ersten Verse. Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Jeremia, als er noch im Gefängnishofe verhaftet war. Jetzt können wir gespannt sein, was der Herr da ihm noch zu sagen hatte. Als er im Gefängnishofe, Jeremia in Jerusalem, unter den eigenen Königen verhaftet war. So spricht Jehova. Der es tut, was er spricht. Jehova, der es bildet, um es zu verwirklichen. Jehova ist sein Name. Rufe zu mir aus dem Gefängnishofe. Rufe zu mir und ich will dir antworten und will dir große und unerreichbare, unausforschliche Dinge kommen. In welcher äußeren Situation erst hat Jeremia solchen unausforschlichen Reichtum empfangen? Als er im Gefängnishofe verhaftet war. Vielleicht kennen wir, jeder Einzelne von uns, den eigenen, den persönlichen Gefängnishof noch gar nicht, in dem wir stecken, ne? Unter dem wir seufzen. Nicht damit wir Klagelied über Klagelied anstimmen, sondern dann, dass wir hier den Herrn anrufen. Unerreichbare Dinge, unausforschliche Dinge kundtun. Zweitens, etwas ganz anderes. Unser lieber Bruder hat ein Wort ausgesprochen, einen Satz, oder in einem Satz zwei Begriffe. Herr, gib uns Klarheit und Wahrheit. Ist die Bitte in Ordnung? Selbstverständlich. Und da hat es bei mir gezündet. Ich habe das notiert, das Wort. Gib uns Klarheit und Wahrheit. Dann habe ich drei Silben dieses Satzes unterstrichen. Die Silbe klar und das Wörtchen und. Und die Silbe wahr. Klarheit und Wahrheit. Merkt ihr schon etwas? Habt ihr je schon eine Schrift zugestellt bekommen, gratis? klar und wahr. Noch niemand. Der Federführer, ja bitte, ja, danke schön. So. Ich muss hier bezeugen, der Federführer ist nichts Geringeres als ein Vorläufer des falschen Propheten. Unheimlich. Also merkt euch, klar und wahr heißt die Zeitschrift, die in Millionen Auflagen auf dem ganzen Erdenrunde ständig gratis verteilt werden. Ein Punkt, hier wird gelehrt, Christus kommt, ist im Begriff zu kommen und er wird sofort zwangsweise ein Weltfriedensreich einrichten, kann keiner auskneifen. Und dann kommen Fromme und sagen, das sei nicht der Christus, sondern das sei der Antichrist. Und dabei ist das, der jetzt dann zuerst kommt, der wirkliche Christus. Und so weiter. Jetzt bitten wir aber noch mehr als bisher um Klarheit und Wahrheit Gottes. Soweit.
Genießen nicht auch über das, was der Herr mit dem Einzelnen, mit seiner Gemeinde vorhat, dürfen wir die Erkenntnis seines Willens erleben. Ich bekam in diesen Tagen durch Bruder Buch einen Zeitungsausschnitt, in dem russische Wissenschaftler aufgrund von Untersuchungen darüber berichteten, dass Astronauten, wenn sie etwa aus dem Schwerefeld dieser Erde hinaus zu anderen Planeten eine Reise unternehmen würden, dass mit den unterschiedlichen Sonnenstrahlungen entsprechende Folgen in der Gehirnfunktion haben könnte. Also wenn man näher zur Sonne kommt, etwa zur Venus oder zum Merkur fliegen würde, würde der Mensch so in den Gehirnfunktionen angeregt, dass er zu einem Supermensch werden könnte, was aber dann auch zu gefährlichen Reaktionen wiederum führen müsste. Und umgekehrt, wenn man sich wegbewegen würde, etwa zu entfernteren Planeten, den Jupiter, dann könnte eine fast apathische Haltung des Menschen zu registrieren sein. Das war mir so ein Bildnis, ein Gleichnis. Wir müssen genau den Willen Gottes erkennen für unsere Aufgabe, für unsere Zeit, auch den richtigen Abstand halten zu dem Gott, der unsere Weisheit in Christus ist. Dass wir einerseits, wie es am ersten Abend darstellte, seine Herrschermacht, seine Allmacht, auch seine Heiligkeit erkennen, wiederum aber auch die Vaterliebe sehen. Und wenn wir da aus der Balance geraten, dann werden wir entweder solche geistlichen Supermenschen Schwärmer genannt oder solche, die weit hinter dem zurückbleiben, was das Wort Gottes uns anbietet im Hinblick auf persönliche Kontakte mit Christus und auch was die Erkenntnis seines Willens anbelangt im Hinblick auf die richtige Eschatologie, also Endzeitschau. Ich möchte zunächst etwas sagen über den Willen Gottes, auch im Hinblick auf diese Dinge. Denn es ist schon wichtig, dass wir erkennen, differenziert erkennen, dass der Wille Gottes mit dem einzelnen Menschen, mit dem glaubenden Christen, mit dem Leibe des Christus, mit dem Volke Israel, mit der Völkerwelt, der sichtbaren Welt und dem gesamten All, da entsprechende Zielsetzungen verfolgt. Und wenn man das nicht tut, kommt man auch zu Fehlschlüssen. Ich habe es schon kurz angedeutet hier, als ich einer Adventfeier vor etwa 2 Wochen beiwohnte in einer evangelikalen Gemeinde, da sprach ein Pastor dieser Gemeinde im Hinblick auf das Ende nur davon, dass der Herr kommt zum Gericht. Also keine differenzierte Schau, dass auch der Herr für die Gemeinde einen besonderen Treffpunkt vereinbart hat. Nicht, dass er kommt, damit Haupt und Glieder auch im Sichtbaren vervollständigt werden. Und es ist ein Geschenk, dass Gott uns das zeigen durfte. Und so möchte ich zunächst also etwas darüber sagen unter dem Aspekt der Wille Gottes für verschiedene Heilskörperschaften. Grundlage, und das müssen wir immer wieder vom Worte Gottes her erfahren, ist nicht unser Bemühen, ist nicht unser Tun, das Erfüllen eines Leistungssolls, sondern Grundlage ist die Erlösung in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wenn man da den Willen Gottes auch erkennt, dann darf man wissen, dass der Herr, wie es in Johannes 6, Vers 38 heißt, gekommen war, den Willen Gottes zu tun und sein Werk vollendet. Und er sagt in Johannes 8, Vers 29, er tut alles, was dem Vater gefällt. Oder Hebräer 10, Vers 7, ich tue, o Gott, deinen Willen. Und wir dürfen sicher auch dieses Wort für uns nehmen, wenn der Herr da seinen Jüngern bezeugt, ich will, dass du, lieber Vater, die, die du mir gegeben hast, auch bei mir in der Herrlichkeit sein. Und das gilt auch für die, die durch das Wort der Jünger, der Apostel zum Glauben kommen. Wir dürfen das beziehen auf die Gemeinde. Wenn das der Wille Gottes ist, uns mit hineinzunehmen, auch in die Vollendung, dann dürfen wir das als Grundlage nehmen. Für den Einzelnen bedeutet dies, dass wenn er von 1. Korinther 1, Vers 30 her weiß, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, dass darin schon unsere Vollendung beschlossen liegt. Mir geht es immer wieder so, dass wenn ich solche Worte lese, mich das unendlich froh macht. Denn dann kriegt unser Leben die richtige Zielrichtung. Dann ist der Blick klar und wir kommen weg von uns und auch dem immer wieder um uns selbst drehen im Hinblick auf Heiligung und Erreichen des Endes. Und dann dürfen wir wissen, wenn in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 geschrieben steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, jawohl, dass Christus ist uns gemacht von Gott zur Heiligung. Wir wissen auch, dass ohne Heiligung, Hebräer 12, Vers 14, niemand den Herrn sehen wird. Und daraufhin gibt es dann gewaltige Anstrengungen der Menschen, um für diese Entrückung, für dieses Herrliche, dem Herrn entgegengehen, sich mit eigener Anstrengung zuzubereiten. Bitte, damit wir uns recht verstehen, es geht auch um Aufrufe, allen Fleiß anzuwenden, der Heiligung nachzujagen, aber ich muss die Heiligung nicht selber produzieren. Das ist doch Evangelium. Und wenn der Herr wiederum sagt in Johannes 6, Vers 40, das ist der Wille Gottes, wer an den Sohn glaubt, hat das Leben und der Herr wird ihn auferwecken, dann wissen wir, welche Auferweckung damit gemeint ist, beziehungsweise nach 1. Korinther 15, dass dann, wenn wir leben, wir verwandelt werden dürfen, überkleidet werden dürfen. Und darin liegt dann die Erkenntnis des Willens Gottes, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dass wir dankbar sind. Das ist der Wille Gottes. Wofür denn? Dafür, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind, in ihm Gott zu loben, ohne mich. Nein. Durch uns steht da geschrieben. Und ich sage es immer wieder, setzen Sie Ihren Namen ein. Das geht bis hin zum Ziel. Und uns geschieht dann auch nach diesem Glauben. Ich betone bewusst diese Seite, weil ich weiß, wie viel falsches Evangelium, gerade auch im Hinblick auf die Begegnung mit dem Herrn, im Umlauf ist. Und auch unter diesem Aspekt müssen wir eben sehen, dass wir nicht da in falscher Weise uns überhitzen lassen, aber auch nicht hinter dem zurückbleiben, was das Wort Gottes uns an herrlichen Perspektiven zeigt. Das zunächst einmal als Grundlage. Dazu gilt es, zu erkennen, was der Wille Gottes ist für die Leibesgemeinde. Für jene herrliche Heilsinstitution oder Körperschaft, die da erwähnt ist vor Grundlegung der Welt, vor dem Niederwurf der Welt, wie es eigentlich heißt. Nämlich, dass sie nach Epheser 5, Vers 27 einmal herrlich sein, ohne Flecken und Runzeln. Und nach Römer 11, Vers 25 ist dann die Zeit für diese herrliche Heilskörperschaft hier beendet, wenn die Vollzahl eingegangen ist. In dem Sinne zählt auch Gott hier und legt genau fest, wie groß die Zahl sein muss. Sicher nicht die 144.000. Das ist eine Zahl, die mit 12 zusammenhängt. 12 mal 12 ist 144 und bezieht sich auf Israel, Grundlage, die Basis, die 12 Stämme. Und in 1. Thessalonicher 4, in den Versen 15 bis 17 heißt es dann, wenn diese Zeit vollendet ist, Gemeinde dem Herrn entgegengerückt werden. 1. Korinther 15 bezeugt das ebenso. Ein jeglicher in seiner Ordnung, und darum müssen wir auch unsere Ordnungen kennen und dürfen sie kennen. Leider geschieht eben da viel durcheinander in der Prophetenschau, dass man die für Israel auch im Hinblick auf Vollendung gesetzt Aussagen vermengt mit denen, die der Leibesgemeinde gelten. Mir ist aber klar, dass man das nicht durch Diskussion eindeutig klären kann, sondern man muss den Herrn mehr kennenlernen, der das Haupt dieser Gemeinde ist und braucht den Geist der Weissagung, und der Geist der Weissagung ist wiederum das Zeugnis Jesu Christi. Darum, wem Weisheit mangelt, der soll sich an das Haupt wenden und den Heiligen Geist bitten, dass er immer wieder mehr Klarheit bekommt. Und dazu auch einige Hinweise, wie der Wille Gottes für Israel aussieht. In Hesekiel 36, in den Versen 23 bis 30, da wird bezeugt, dass der Herr dieses Volk wieder in das Land zurückführen will, dass er diesem Volk den Odem Gottes schenken will, und dass aus diesen toten Gebeinen wieder Leben wird. Und das siebenfache Ich will, dass der Herr bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft nur zu einem kleinen Teil im Sinne einer Vorerfüllung zunächst, so wie es der Herr bezeugte, geschehen ließ, das muss auch eine Enderfüllung für Israel erfahren. Gottes Berufung lässt ihn nicht gereuen. Es trifft mich immer wieder doch tief, wenn auch glaubensvolle Brüder dem Volk Israel keine Chance mehr geben. Und wenn sie sagen, dass die Gemeinde das geistliche Israel sei. Sicher dürfen wir viele Verheißungen in dem Sinne für uns nehmen, allgemeine Art, dass wir uns auch von dort her trösten lassen, auferbauen lassen. Aber prophetisch muss da eine Klarheit herrschen. Und gerade in Römer 11, in den Versen 25 bis 29 wird bezeugt, wenn die Vollzahl aus den Nationen, also die, die zu den herrlichen, von Gott gesetzten Leibesgliedern gehören, wenn die nun in der Vollzahl erscheinen, dann wird Gott auch das ganze Volk Israel wieder zurechtbringen. Das ist Gottes Gnade. Allerdings müssen wir sagen, wird Gott mit Israel durch schwere Gerichte zu dem Ziel kommen? Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen, wenn ich aus dem Alten Testament noch eine Stelle zitieren werde. So ist der Wille Gottes mit Israel unabdingbar. Die Zielsetzung wird aufgezeigt. Es ist aber zu unterscheiden, dass das Volk Israel eine andere Berufung und Setzung zunächst hat als die Leibesgemeinde. Ein weiteres müssen wir klar sehen, der Wille Gottes mit der Völkerwelt, also mit den Nationen. Wenn es in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, dann ist für uns klar, dass das, was Gott will, er auch realisiert. Was wäre das für ein Gott, dem letztlich die Menschen mit ihrem Willen widerstehen könnten? Sicher ist der Wille eines Menschen souverän und Gott zwingt keinen. Er wird die Leibesgemeinde hier durch Gnade, aus Liebe für sich gewinnen und wird andere Körperschaften durch schwere Gerichte dahin bringen, dass sie dann auch zur Einsicht kommen. Denn richten heißt immer wieder auf das Ziel Gottes hin ausrichten, herrichten, dass der Mensch dann endlich zur Buße komme. Er möchte zwar gern, dass die Menschen auch durch Gottes Güte zur Buße und Umkehr kämen, aber leider ist der Mensch störrig. Er hat ein Ziel mit der Völkerwelt, Philipper 2, Vers 10, dass in diesem Namen Jesu sich einmal alle Knie beugen werden. Wir dürfen durch Annahme der Gnade Gottes das schon hier praktizieren und darum wohl uns, wenn wir das innerlich erkennen. Andere wieder, ich habe es betont, durch schwere Gerichte in den zukünftigen Äonen. Und auch das ist ja schon vorbildhaft immer wieder geschehen, dass bestimmte Äonen oder Haushaltungen endeten mit Katastrophen, ein Überrest hindurchkam. Zu neuen Zielen, zu neuen Verherrlichungen Gottes, die anderen aber so wie Israel, ein Großteil blieb ja in der Wüste, dort umkam, aber doch auch wieder zu neuem Leben erweckt wird. Das sieht ja Hesekiel in Kapitel 36. Und dann dürfen wir auch den Willen Gottes erkennen mit der sichtbaren Welt, dem Kosmos. Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und zwar diesen Kosmos, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Natürlich heißt es zunächst, dass die an ihn glauben werden. Oder wenn Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Des Kosmos. Ja. Und wenn der Herr die Sünde getragen hat, trägt er sie doch nicht vergeblich. Wenn Sie hier... geht es nicht um Lehrauffassung, hier geht es darum, wie groß die Erlösung ist und wie groß uns unser Herr und Heiland, der am Kreuz sein Leben dahingab, als unschuldiges Opferlamm innerlich in unserer Schau wird. Das ist das Problem. Und darum möchte ich nochmal sagen, es nützt nicht viel, über diese Dinge zu diskutieren, wenn einem Mensch das nicht erschlossen ist und er seinen Herrn und Heiland die Tragweite der Erlösung nicht kennt, dann kann man das einem Menschen nicht aufoktroyieren. Und schließlich gibt es auch den Willen Gottes für das ganze All. Das ist also sichtbare und unsichtbare Welt. Kolosser 1, 16 bis 20, da wird uns beschrieben, dass das ganze All durch Jesus Christus geschaffen ist und schließlich versöhnt ist durch ihn und auch die Zielrichtung in ihm haben wird, dass alles auf ihn hinmünzt. So wird die Schöpfung einmal vom Dienst des vergänglichen Wesens frei zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes nach Römer 8, Vers 21. Und Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Epheser 1, Vers 9 folgende, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, das all in Christus unter einem Haupt zusammenzufassen. Ja, da steht es eindeutig. Nun muss man immer wieder sich durch den Geist Gottes die Augen öffnen lassen. Und in Hebräer 13, Vers 20 geht es darum, den Willen zu erkennen, dass der Gott des Friedens uns nun bereit macht zu jedem guten Werk hier und auch zu diesem Werk der Versöhnung. Herrliche Perspektiven. Ich zitiere nochmal Römer 8, Vers 21 und will damit zu diesem zweiten Teil überleiten, nachdem wir so die Grundzüge des Willens Gottes haben kennengelernt, dass die Schöpfung einmal von dem Dienst des vergänglichen Wesens frei sein darf und wird und dass die ganze Kreatur wartet auf den Augenblick, da zunächst wir als Söhne Gottes in die Vollendung hineintreten, in eine Freiheit der Kinder Gottes, die uns auch von diesem vergänglichen Wesen befreit. Da steht erst in Römer 8, noch nicht in Römer 3. Und so bietet ja Gott all diese herrlichen Weisheiten immer da an, in den biblischen Zusammenhängen, wo auch von Ausreife des Einzelnen, von Reife der Gemeinde gesprochen wird. Das fassen Kindlein im Glauben noch nicht. Und darum wollen wir uns auch immer wieder hier so in aller Demut, aber auch in aller Gewissheit der Erkenntnis des Heils und des Willens Gottes zubereiten lassen. Und damit möchte ich jetzt den Blick wenden auf das nächstgrößere Ereignis, so wie wir das sehen, das die Gemeinde der Leib des Christus zu erwarten hat. Und ich sage frei, das ist wohl die Wiederkunft unseres Herrn. Es ist schon sehr viel geschrieben worden über dieses nächste Kommen des Herrn zu der Gemeinde, im weiteren Sinne über das Kommen des Herrn zum Weltgericht, in dem Sinne auch, wie Gott einmal die Menschen richten wird von Offenbarung Kapitel 20 hier. Und dennoch müssen wir das differenziert sehen. Sehen Sie denn nicht die unterschiedlichen Heilskörperschaften, wie ich sie eben einmal unter dem Aspekt der Erkenntnis des Willens Gottes darstellte? Wer das so nicht sieht, der wird alles durcheinander mingen und wird dann Stellen, die für Israel gelten, auch für die Gemeinde ansetzen. Wenn wir die endzeitlichen Reden Jesu in Matthäus 24 etwa oder Lukas 21 sehen, dann müssen wir auch das unter der Eingrenzung betrachten, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So können wir eigentlich eine Vollausdeutung des Geschehens am Ende dieses Äons, wo die Leibesgemeinde zubereitet wird, von dort her nicht erwarten. Denn dieser Herr war so weise und so demütig während seines Erdenlebens, auch in seiner Beschränkung, dass er sagen konnte in Johannes 16, ich habe euch noch vieles zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen, wenn aber der Geist, der Heilige Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dass er es einem Apostel Paulus geoffenbart hat, diese herrlichen Dinge uns weiter zu vermitteln. Und sehen Sie, wenn wir nun einige auch der Zeichen jetzt mal betrachten werden, im Hinblick auf diesen zu Ende gehenden Ehren oder im engeren Sinne auf diese Haushaltung bezogen, dann müssen wir auch unterscheiden zwischen den äußeren Zeichen, die primär mit der Zurechtbringung Israels zusammenhängen. Und die beschreibt der Herr in Matthäus 24 und Lukas 21. Ich kriegte das heute einfach auch nicht zusammen, ehe mir dieser differenzierende Blick geschenkt wurde. Und wenn Sie mal die Endzeitzeichen im Hinblick auf die Zurechtbringung der Gemeinde, die Vollendung der Gemeinde sehen, dann sind das mehr Zeichen, die auf das Innere hinweisen. Denn Unsere Berufung ist nicht eine primär irdisch, kosmische, sondern eine, die von überkosmischer Art ist. Nach Epheser 1, Vers 3, der Segen, mit dem wir gesegnet sind, ist in den Überhimmlischen zu haben. Und wenn wir bereits mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt sind und über dem Kosmos sitzen, dann ist jetzt schon im Glauben dieses herrliche Ziel angelthaft da, wesensmäßig sogar. Und wenn unser Kampf nicht primär ist wider Fleisch und Blut, dann muss auch unser Blick hinausgehen in diese herrlichen Weiten, von der Arthur nun auch ja immer wieder berichtet. Darum meine ich, sollten wir diese Differenzierung sehen, damit wir nicht in die Schwierigkeit kommen, Zeichen, die für Israel gedacht sind, jetzt für uns zu münzen. Es ist allerdings am Ende dieses Heilszeitalter so, dass, weil ja nun seit 48 Israel als Volk und Staat wieder in Erscheinung getreten ist, wir auch etliche dieser äußeren Zeichen ablesen können. Aber die innere Entwicklung erscheint mir immer wesenhaft. Und darum möchte ich nach Lukas 21 mal einige nennen. Da wird in Vers 10 darauf hingewiesen, dass nach dem Krieg und Kriegsgeschrei angedeutet wird, nun aber Nation wieder Nation sich erheben wird. Also globale Kriege. Und die haben wir seit 1914, Weltkriege. Und der zweite Weltkrieg nahm riesige Ausmaße an, und der dritte, der kommen wird, ob er mit Armageddon noch in Verbindung steht oder nicht, ob es vorher sein wird, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen aufzeigen, das wird ein noch umfassenderer sein. Und wenn wir die Zahl der Toten nicht nur auf das Land Israel beziehen, sondern im umfassenden Sinne, dann können wir uns ausmalen, wie viele Milliarden Menschen nochmal durch Kriegskatastrophen ums Leben kommen. Ich sage das nicht, damit Sie hier jetzt in Pessimismus verfallen, sondern das sind auch Gottes Perspektiven. Also halten wir fest, nach diesem ist ein Volk wieder das andere, eine Nation wieder das andere, ein Zeichen für das Ende dieses Äons. Oder weiter. Naturkatastrophen werden in Vers 11 aufgezeigt. Gewaltige Erdbeben, auch andere im weiteren Sinne. Und ich darf Ihnen das ganz frei sagen, das Umweltproblem, das wir heute ja ganz verschärft erfahren, ist meiner Meinung nach ein Vorbote für das, was auch in der Offenbarung noch angedeutet wird. Wie da die Bäume, die Meere in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn Sie diese Stellen kennen. Ich will es im Einzelnen jetzt nicht ausführen. Aber dass wir auch sehen können, dass die Ursache nicht nur allein, zwar auch, ja, durch die Emissionen der Industriewerke und der Kraftfahrzeuge hervorgerufen werden, aber viel stärker dadurch, dass der Mensch eine Innenweltverschmutzung erfährt, die viel schlimmer ist als die Umweltverschmutzung. Nicht, denn wenn Sie mal sehen, was heute durch die Massenmedien verbreitet wird, und wo heute per Video vieles in die Intimsphäre hineingetragen werden kann, Horrorfilme, schaurige, perverse Sexfilme und so weiter, das ist doch fast schlimmer, nee, nicht fast noch schlimmer als das, was hier unserer Natur angetan wird. Aber das hängt ursächlich irgendwie zusammen, und darum werden weder die Politiker noch die Wirtschaftler das in den Griff kriegen, wenn sie nicht die eigentlichen Wurzelprobleme lösen. Wir Menschen haben es immer gut verstanden, in allen Bereichen auch der Wissenschaft an den Symptomen herumzukurieren, aber nie das Wurzelproblem zu lösen. Vers 11 noch, dann wird darauf hingewiesen, dass Hungerkatastrophen kommen werden. Ich nehme an, Sie haben es auch letzte in der Zeitung gelesen, nicht, dass für Afrika, wenn nicht große Hilfsmaßnahmen weiterhin eingeleitet werden, die größte Katastrophe seit 50 Jahren vorausgesagt wird. Es ist ja schaurig, was dort sich abspielt. Nicht nur allein in Äthiopien, sondern auch noch in anderen Ländern. In Indien ist es ja sowieso schon seit Jahrhunderten der Fall, dass dort ein Massensterben auch produziert wird, bewusst durch die falsch-religiöse Einstellung. Aber wir verspüren etwas davon, nicht wie hier diese äußeren Zeichen ein Alarmsignal bedeuten können. Oder Vers 12, Seuchen werden angesprochen. Ich weise darauf hin, dass im letzten Zweiten Weltkrieg mehr Menschen umgekommen sind durch Seuchen als durch direkte Kampfeinwirkungen. Und das sind ja schon zig Millionen gewesen. Wir haben jetzt erfahren, dass die Malaria, um mal ein Beispiel zu nennen, diese Seuche noch nicht ausgerottet ist. Bekannte Freunde von uns aus unserem Hauskreis sind als Missionare in Tansania tätig und beide bekamen einen Malariaanfall und konnten dann, dank auch der Behandlung und der Fürbitte der Geschwister, wiederhergestellt werden. Er selbst, unser lieber junger Bruder, bekam dann nochmal einen zweiten Anfall. Also, wenn die Wissenschaft oft meint, eine bestimmte Krankheit auch im Griff zu haben, gibt es eine gewisse Immunität der Erreger und die Krankheit ist noch nicht unter Kontrolle. Wir dürfen dankbar sein, das bekenne ich hier auch, dass die Medizin vieles erreicht hat. Aber wenn einmal Gott Seuchen schicken wird, die durch dämonische Geister hervorgerufen werden, dann ist die medizinische Wissenschaft hilflos. Und schließlich das gewaltigste äußere Zeichen, ich habe schon genannt, ist Israel. Bruder Kühl hat ja darüber gesprochen, nicht wahr, dass es nicht nur das in Erscheinung treten des Feigenbaums gibt mit Blättern, sondern dass schon die Frühfeigen dort in Erscheinung treten. Das ist ein Anbruch glaubender Brüder und Schwestern in Israel. Und man schätzt doch sicher die Zahl schon auf etliche Tausende. Ich bin immer wieder dankbar, wenn wir das als Zeichen vernehmen dürfen. Viele negieren das bewusst. Was bedeutet das, dass Israel da wieder im Nahen Osten, im Lande der Väter sich niedergelassen hat? Nur ein Unruheherd. Aber achten Sie mal darauf, wie die Stimmung gegen Israel in den Vereinten Nationen ist, wenn Resolutionen gefasst werden. Einige Nationen sind schamhafterweise nicht bereit, dagegen zu stimmen und enthalten sich der Stimme. Dann wird schon etwas deutlich von Sacharja 14, nicht, dass alle Nationen gegen Israel noch einmal sein werden. Und dieser Kampf zwischen Ismael und Isaak, der im Nahen Osten immer wieder entbrennt und der erst dann vollendet wird, wenn der Herr wiederkommt, das ist ein Zeichen, auf das wir achten dürfen, auch im äußeren Sinne. Und so meine ich, wäre hier schon etwas sehr Signifikantes für auch die glaubende Gemeinde am Horizont des Heilsgeschehens, des Endzeitgeschehens deutlich. Aber ich möchte doch viel stärker nochmal auf die Linie eingehen, die uns nun der Apostel Paulus aufzeigt. Damit wir auch da den Blick bekommen und nicht verführt werden, denn wir müssen uns mahnen und müssen uns auch warnen lassen. Denn ich sage es nochmal, unser Kampf ist nicht zuerst gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte und Gewalten. Und wir wissen, dass der Satan sich verstellt in den brüllenden Löwen. Da ist er zu erkennen, weil er dadurch Verfolgung die glaubende Gemeinde offen angreift. Das kann man sofort registrieren. Aber wenn er sich als ein Engel des Lichts verstellt, mit Verführung. Und da haben wir 1. Timotheus Kapitel 4, dass der Apostel Paulus diese Zeiten als schlimme Zeiten bezeichnet und davon spricht, dass Geister falsche Lehren verbreiten. Wir haben das gestern kurz registriert, da wurde sogar ein Name genannt und man kann ihn offen nennen. Gerade der, der diese Broschüre Wahr und Klar herausgibt, ich habe sie hin und wieder auch mal bekommen, und noch eine andere bewusst, wo also, das hat mir ein anderer Bruder hier auch bestätigt, in einer überheblichen Show etwas gesagt wird über die Glaubenden. Also wenn man das mal zunächst liest, faszinierend, und man kann sagen 90% Wahrheit, und dem stimme ich zu. Aber es nützen 90% Wahrheit, wenn Sie mal einen Zug denken, dieses Bild gebrauche, ja, wenn die Waggons alle Wahrheit enthalten und die Lokomotive davon ist mit 10% nicht wahr und zieht den Zug in eine ganz andere Richtung. Wir müssen eben klar sehen, dass das Gefährliche die Vermengung ist. da wird's für uns nicht gefährlich, das, was Khomeini verkündigt. Oder wenn da irgendwelche Gurus mit einem Anspruch auftreten, dass sie nun der Weltheiland seien. Viele Menschen fallen ja darauf herein. Es ist erschütternd, ja, wie diese Menschen ausgebeutet werden. Ich hatte vor mir eine Referendarin, die kündigte, sie trug das Bild des Guru. Sie waren nicht zu überzeugen davon, dass sie hier einer Verblendung anheimgefallen war. Nun, uns, meine ich, trifft diese Art der Verführung nicht. Sie kann viel raffinierter werden. Und mit solchen Fragen und Problemen müssen wir uns noch einmal befassen. Sie wissen, dass ich immer wieder darauf hinweise, es gibt Offenbarung auf drei Ebenen, nämlich der geschöpflichen, der Ebene des Gesetzes und der Ebene des Glaubens durch den Geist Gottes. Und auf allen drei Ebenen wird uns ein Abfall vorausgesagt in 2. Timotheus Kapitel 2 und auch in 1. Timotheus Kapitel 4 in den ersten Versen. Und da gibt es ganz offenkundig jetzt eine Welle, die ich regelrecht als dämonische und okkulte Welle bezeichnen möchte. Wo heute es Menschen ganz bewusst wagen, auszusprechen, dass sie Satans Diener sind. In Amerika fängt das ja an, in England gibt es Satanskapellen und hier in Deutschland bereits auch. Bewusst wird da das Zeichen des Kreuzes mit Füßen niedergetrampelt. Bewusst wird da ein Zeichen gewählt, was übrigens auch oft vielleicht in Unkenntnis bei den Friedensbewegungen auftaucht, ja? Ein Zeichen auf den Kopf gestellt, das bewusst gegen Gott und Jesus Christus gerichtet ist. Oder dass ich da Frauen als Hexen bezeichne, das ist nicht nur ein Spuk, und nicht solche Hexen, die auf einem Besen durch die Luft jagen, sondern solche, die regelrecht Kontakte mit der dämonischen Welt aufnehmen. Das ist nicht irgendetwas, was ich Ihnen hier als Fantasterei verkaufe. Und dann berühre ich einen Bereich, der jungen Menschen mal die Augen offen öffnen soll im Hinblick auf ganz bestimmte Musik, die dann gefährlich wird, wo nicht nur Rhythmen angeboten werden, sondern wo so heiße Rhythmen, ein harter Rock in Musik zur Darstellung kommen, dass Dämonie dahinter steckt. Und wissen Sie, dass manche Autoren bestimmter Platten ganz bewusst diese Platten unter den Segen in Anführungszeichen des Satan stellen? Und dann wundert man sich, wenn da so eine ganze Gesellschaft, tausende von jungen Menschen nachher in eine Art Trancezustand geraten und dann auch die Gegenstände dort zertrümmern. Sie haben doch sicher davon schon gehört. Die Hintergründe sind rein okkulter, dämonischer Art. Wir müssen das einfach mal sehen, weil wir auch hier die Aufgabe haben zu warnen, die jungen Menschen, dass man nicht sagen kann, nun, die Art der Musik spielt keine Rolle. Nein, hier geht es auch um die Hintergründe. Die okkulte Welle rollt, wie es Richard Kriese mal geschrieben hat, und man merkt, dass selbst in intellektuellen Kreisen diese Verhaftung mit diesem grausamen Hintergrund sich vollzieht. Ich will das nicht im Einzelnen ausführen, sondern nur darauf hinweisen. Zweitens, auf dem Gebiete des Gesetzes und der Moral stellen wir gerade in den westlichen Demokratien eine Auflösung von Gottes Ordnungen fest. Während sich ja die meisten westlichen Demokratien in ihrer Gesetzgebung immer noch auf das Wort Gottes bezogen haben, etwa die 10 Gebote oder auch auf einige neutestamentliche Anweisungen, bröckelt auch das ab. Denken Sie nur daran, wie man in Deutschland auch Sturm läuft, Paragraph 218 als Stichwort, oder im Hinblick auf Auflösung von Familien bis hin zu Eheproblemen, dass man hier Wege beschreitet, die bewusst Abfallstendenzen aufzeigen. Und dass gerade da auf diesem Gebiete auch im theologischen Bereich Strömungen sich kundtun, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann. Ich erinnere an das Stichwort feministische Theologie. was da für ein Unsinn, entschuldigen, wenn ich das so sage, verzapft wird, dass da Frauen sich wehren gegen dieses Vaterbild, als ob er ein Tyrann sei, und nun den Muttergott daraus machen. Bewusst verkündigen, und dass das Kirchen dulden, dass Theologinnen hier zu eigenen Konventen zusammenkommen und dann auch schaurige Dinge da inszenieren in solchen Gottesdiensten. Sie kennen das sicher alles, ich will es nur kurz andeuten. Und dass schließlich sehr oft da, wo nach außen hin manchmal sogar gemeinnützige, humane Institutionen Hilfe anbieten, dahinter das verstrickende Netz der Freimaurerei steht. Gefährliche Dinge, die da bis in höchste religiöse Kreise, bis in den Vatikanstaat hineinreichen, aber auch im Protestantismus hohe Würdenträger mit einschließen. Auf dieser Ebene von Gesetz und Moral Abfall. Und schließlich geht das auch hinein bis in die gläubigen Kreise. Ich denke nur daran, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das immer gefährlich ist. Mich sprach jetzt jemand an, als ich vorgestern wohl einen Namen nannte, aber der Betreffende hat das nicht jetzt im negativen Sinne aufgefasst, sondern bestätigte mir einiges, dass auf vielen Seminaren Bibelkritik gelehrt wird. Dass heute im evangelikalen Bereich Pastoren, Prediger eine Existenz des Teufels leugnen. Und genau das will er doch. Ja, ich frage mich, liebe Geschwister, wenn die Existenz des Teufels geleugnet wird, wozu brauchen wir denn dann noch einen Heiland und Erlöser? Dann können wir uns doch selber bessern und verbessern und eine Heiligkeit Gottes irgendwann selbst erreichen durch eigene Anstrengung. Ist das nicht erschütternd? Oder wie viele leugnen die Jungfrauengeburt oder die leibhaftige Auferweckung Jesu Christi. Solche, die in evangelikalen Kreisen dienen. Ich kann Ihnen das sagen, weil ich in vielen Großstädten auch der Bundesrepublik umherkomme. Und dann ist die Frage, kann ich denn da überhaupt so einer Gemeinde noch angehören, wo ein Prediger bewusst dieses Gift ausstreut? Und ich muss sagen, es gibt hier und da auch gottgewollte Scheidungen, auch in der Endzeit. Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Man muss allerdings sehr weise fragen, wo man noch einen Dienst und eine Aufgabe hat. Da merken wir etwas von dem Abfall. Und viele sind schon zufrieden, wenn sie nur fromme Formeln des Wortes Gottes hören. Das Wort verbal richtig vernehmen, sie vermögen aber nicht zu unterscheiden, ist die Kraft des Heiligen Geistes dabei. Und darum möchte ich bitten, dass wir immer wieder sehr offen sind und den Herrn um Wahrheit bitten. Ich will ein letztes Beispiel dazu anführen. Ich sage jetzt neulich, gehören zufällig eine Sendung, vielleicht hat eine oder andere sie auch gesehen, wo es um die Spendenpraxis in der Bundesrepublik ging. Und wieder aufgezeigt wurde, wie gerade auch im frommen Bereich Missbrauch betrieben wird. Da meinen gutgläubige Spender, sie würden irgendwo in Indien für eine Mission Geld flüssig machen und in Wirklichkeit landet das Geld irgendwo anders. Darum möchte ich das auch sagen, gehen Sie mit Ihrem Geld sorgsam um, fragen Sie, wo es hinkommt. Missbrauch, regelrecht Betrug wird da angestellt. Ich habe eine liebe Bekannte, mir gute Bekannte, die einmal in einem solchen Werk drinsteckte und zum Entsetzen erfuhr, wie auch dann manipuliert wird, wie regelrecht Geschäfte damit gemacht werden. Das kommt teilweise auch von Amerika herüber. Abfall bis in die heiligsten Bereiche. Vorsicht, also Engel des Lichtes, Verführung, falsche Propheten, all das kennen wir. Ich will mich aber dabei jetzt nicht weiter aufhalten, weil ich nun in meinem letzten Teil auch einiges nun sagen möchte auf dieses nächste Ereignis, die Wiederkunft bezogen, nämlich unter der Fragestellung, wer wird denn nun dabei sein, wenn dieser Herr kommt? Wir sollen ja, wenn wir all diese Zeichen sehen, nicht erschrecken, sondern unsere Häupter erheben. Wir sollen uns freuen auf den Tag seines Kommens. Auch da werden so unterschiedliche Antworten gegeben. Wenn wir den Willen Gottes erkennen im Hinblick auf die verschiedenen Heilskörperschaften, dann dürfen wir wissen, die Berufung der Gemeinde in dieser Zeitlichkeit geht zurück auf die Erwählung vor Grundlegung der Welt. Und wenn da unsere Wurzeln liegen, wann dürfen wir wissen, dass dieser Herr, der damals schon den Plan gefasst hat, diesen wunderbaren Organismus zu berufen für eine Aufgabe, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dann wird der Herr auch diese Gemeinde zu diesem Ziel führen. 1. Thessalonicher 5, wer treu ist, der euch ruft, er wird es auch vollbringen. In Verbindung allerdings auch mit der wunderbaren Tatsache, dass er, der Gott des Friedens, diese Gemeinde und die Einzelnen durchheiligt, geistig,